Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Gutverdiener und Unternehmer haben beim Vermögensaufbau oft mit zwei Problemen zu kämpfen. Das erste ist eine hohe Steuerlast und damit einhergehend die Frage, wie senkt man diese Steuerlast am sinnvollsten? Und das zweite Problem dreht sich um die Frage, wie man sein Vermögen am sinnvollsten in die nächste Generation, also an seine Kinder, übergibt. Denn je größer das Vermögen, desto größer ist zum einen auch die potenzielle Belastung mit Erbschaftssteuer und zum anderen das Risiko, dass es Streit unter den Kindern gibt oder dass diese nicht mit dem Vermögen umgehen können und es in Folge nach und nach vernichten. Eine Familienstiftung als Investmentvehikel könnte für beide Probleme eine Lösung sein. Zum einen, da man über eine Stiftung einen Teil seines Einkommens von seinen persönlichen Steuersätzen aktiv abschirmen kann. Zum anderen, weil man neue Freibeträge bei der Erbschaftssteuer hebt, das Vermögen über die Rechtsform schützt und gleichzeitig mit Regeln ausstattet, damit es den Kindern später einmal leichter fällt, damit umzugehen. Wenn man eine Familienstiftung als Lösung in Betracht ziehen will, muss man die Rechtsform und ihre Vor- und Nachteile aber zuerst verstehen. Das Rechtsfeld der Stiftung ist nämlich recht komplex und sehr speziell. Möchte ich Ihnen deswegen zunächst einen breiten Überblick über die Steuerregeln der Familienstiftung geben. Im Anschluss sollten Sie besser entscheiden können, ob die Stiftung auch ein Werkzeug für Ihren Vermögensaufbau sein kann. Mein Name ist übrigens Erik Preusche. Ich bin Steuerberater mit der Spezialisierung auf Vermögensstrukturierung und Vermögensaufbau. Ich helfe bodenständigen Unternehmern, ihre Steuerlast effizient zu senken und aus den Ersparnissen Vermögen aufzubauen, das ihnen Freiheit und Unabhängigkeit zurückgibt. Zu Beginn einmal drei allgemeine Dinge vorab. Als erstes geht es um die Besteuerung von rechtsfähigen Familienstiftungen. Das sind Stiftungen, deren Zweck die Versorgung und Unterstützung des Stifters, also Stiftungsgründers und dessen Familie ist. Stiftungen sind per se losgelöste Vermögensmassen mit einem Zweck, aber keinen Eigentümern. Man nimmt also bestimmte Vermögenswerte, zum Beispiel eine vermietete Immobilie, und widmet dieses Vermögen einem Zweck, den man selbst bestimmt. Den Zweck und wie er eingehalten und verfolgt werden soll, den schreibt man in einer Satzung nieder. Mit dieser Stiftungsurkunde lässt man die Stiftung bei der Stiftungsaufsichtsbehörde, das ist das Regierungspräsidium seines Bundeslandes, als Stiftung dann anerkennen. Und mit der Anerkennung und Entstehen der Stiftung gibt man das Eigentum des gestifteten Vermögens auf. Das Vermögen hat im Anschluss keine Eigentümer mehr, sondern das Vermögen gehört sich quasi selbst und soll nur noch dem Zweck dienen, den man ihm gegeben hat. Die resultierenden rechtlichen und finanziellen Konsequenzen sind enorm. Wenn man diesen Zweck zum Beispiel wohltätig ausgestaltet, indem die Stiftung der Obdachlosenfürsorge oder dem Naturschutz beispielsweise dient, dann übernimmt man faktisch Aufgaben unseres Sozialstaates. Und im Gegenzug erhält man weitreichende Steuervergünstigungen als Stifter und die Stiftung wird von den wesentlichen Steuern komplett freigestellt. Nachteil ist allerdings, dass man das Vermögen nur noch sehr, sehr eingeschränkt für private Zwecke nutzen kann. Um diese Art der Stiftung soll es hier aber nicht gehen. Man muss den Zweck nämlich nicht zwingend gemeinnützig ausgestalten. Wenn der Zweck nicht gemeinnützig ist, sondern privatnützig, also zum Beispiel der eigenen Familie dient, dann erhält die Stiftung nämlich ebenfalls Steuerbegünstigungen. Allerdings keine so umfassenden Steuerfreiheiten mehr. Gleichzeitig kann man mit privatnützigen Stiftungen aber immer noch was mit dem Vermögen anfangen. Und um solche privatnützigen Stiftungen soll es hier gehen. Als zweites geht es hier um Stiftungen, die im Inland, also in Deutschland, ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung haben. Das Recht der Ertragssteuern richtet sich weltweit fast immer nach dem Ansässigkeitsprinzip. Je nachdem, in welchem Land eine Gesellschaft oder eine Person ansässig ist, gelten die Steuerregeln genau dieses Landes. Sie können nun eine Stiftung als deutscher Bürger, zum Beispiel auch in Österreich oder in Liechtenstein, gründen, um die Steuerregeln dieser Länder zu nutzen. Das wird auch oft gemacht, da dort teilweise nochmals deutlich günstigere Steuerregeln gelten als in Deutschland. Wir bleiben aber erst einmal bei dem Grundfall der deutschen Stiftung mit Sitz im Inland. Und als drittes sollte Ihnen klar sein, dass das ja ein Grundlagenvideo ist. Um überhaupt für Nichtsteuerrechtler verständlich zu bleiben, muss ich oft vereinfachen. Die Rechtsregeln können im Detail aber unglaublich komplex sein und von Fall zu Fall andere Konsequenzen haben. Wenn Sie etwas von meinen Videos in der Praxis umsetzen wollen, dann sollten Sie sich einen kompetenten Steuerberater suchen, der Sie unterstützt und weiß, auf welche Feinheiten in Ihrem Fall es im Detail ankommt. Folgende Dinge schauen wir uns jetzt an. Als erstes mit welchen Steuern müssen Sie sich überhaupt auseinandersetzen? Dann, was gilt für die Besteuerung des Einkommens der Stiftung? Als drittes, wie sieht die Besteuerung der Begünstigten der Stiftung aus? Neben der Ebene der Stiftung sind ja auch die Zuwendungen und Auszahlungen an die Familie und den Stifter steuerpflichtig. Und als viertes gebe ich Ihnen eine kompakte Übersicht über die Pflichten, die es für Familienstiftungen gibt, denn die verursachen Arbeit und Kosten und sollten mit offenem Auge einkalkuliert werden. Also, legen wir los. Die Frage, welche Steuern anfallen, ist deswegen relevant, weil man zum einen Steuererklärungen je nach Steuerpflicht einreichen muss, was Zeit und Geld kostet, und zum anderen auch ganz praktisch, weil Steuern Ausgaben sind, die bezahlt werden müssen. Stiftungen sind juristische Personen. Sie werden für den Rechtsverkehr also als eigene Person, so wie Sie und ich, angesehen. Als eigene Person können Sie nicht nur Verträge schließen und Eigentum anschaffen, sondern Sie müssen auch Ihr Einkommen versteuern. Dafür greift in Deutschland das Körperschaftssteuergesetz. Die Körperschaftssteuer liegt bei derzeit 15%. Dazu kommt der Solidaritätszuschlag und im Summe beträgt die Steuer auf das Einkommen damit 15,825%. Einkommensmäßig ist das zunächst einmal die einzige relevante Steuer. Gewerbesteuer fällt vom Grundsatz her nicht an. Oft wird die Stiftung als Vermögensträger mit der GmbH verglichen. Und bei GmbHs, Unternehmergesellschaften und Aktiengesellschaften ist es ja so, dass immer auch Gewerbesteuerpflicht besteht. Grund dafür ist, dass man diese Rechtsform als gewerbliche Unternehmen betrachtet, Kraft Gesetz. Bei der Familienstiftung hingegen wird eine Gewerblichkeit nicht schon nur aufgrund der Rechtsform unterstellt. Die liegt eigentlich gar nicht vor. Außer die Stiftung betreibt ein Gewerbe, dann muss sie auch Gewerbesteuer bezahlen. Die Höhe der Gewerbesteuer ist abhängig von der Gemeinde, in der der Betrieb liegt und schwankt zwischen 11% und 18%, je nach Hebesatz der Gemeinde. Wenn die Familienstiftung aber nur Vermögen verwaltet, zum Beispiel Immobilien vermietet oder Aktienfonds hält, dann bleibt es bei den 15,825% an Körperschaftssteuer. Sollte die Stiftung gegeben beispielsweise Immobilien handeln, dann fällt auf den Immobilienhandel neben den 15,825% Körperschaftssteuer und Soli auch 14% plus minus Gewerbesteuer, also in Summe meist 30% an Steuer an. Denn der Immobilienhandel zählt als Gewerbe. Daraus resultiert, dass die Stiftung für die reine Vermögensverwaltung, solange man die Grenzen zur Gewerblichkeit nicht übertritt, optimal ist. Denn wenn wir die maximale Steuerbelastung mit uns als Privatpersonen vergleichen, fallen mit 15,825% ungefähr 2/3 weniger Steuern an, also in der Stiftung, als bei den 42% plus minus, was wir als Privatperson mit unserem Grenzsteuersatz bezahlen müssen. Zudem profitiert die Stiftung von jährlichen Freibeträgen. Bei der Körperschaftssteuer sind die ersten 5.000 Euro an Ertrag jedes Jahr steuerfrei. Falls Gewerbesteuer anfällt, sind auch gewerbesteuerlich die ersten 5.000 Euro steuerfrei. Neben diesen Steuern aufs Einkommen könnte man sich als nächstes die Frage stellen, ob die Stiftung auch mit der Umsatzsteuer zu kämpfen hat. Im Regelfall muss sie das aber klassischerweise nicht, wenn sie nur Vermögen verwaltet. Ob Umsatzsteuer anfällt, bestimmt sich nämlich unter anderem nach der Art der Leistung, die die Stiftung erbringt. Langfristige Immobilienvermietung und die Erzielung von Dividenden sowie Wertverkäufe von Wertpapieren sind aber per Gesetz umsatzsteuerfrei. Umsatzsteuerlich gelten hier also dieselben Regeln wie für Privatpersonen. Umsatzsteuer wird immer dann relevant, wenn kurzfristig vermietet wird, wie zum Beispiel über Airbnb, oder Garagen oder Stellplätze gegen Entgelt überlassen werden. Das ist nämlich nicht explizit steuerfrei. Zudem kann man bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien wählen, ob man Umsatzsteuer abführen möchte oder nicht. Es kann sinnvoll sein, wenn man sich die Vorsteuer aus seinen laufenden Kosten vom Finanzamt erstatten lassen will. Denn die Umsatzsteuerpflicht und die Erstattung von Vorsteuer sind rechtlich miteinander verknüpft. Das eine bedingt das andere. Und auch wenn die Stiftung ein Gewerbe betreibt und nicht nur Vermögen verwaltet, dann gibt es grundsätzlich eine Umsatzsteuerpflicht. Außer eben die Art der Tätigkeit ist wieder explizit umsatzsteuerbefreit, wie zum Beispiel beim Immobilienverkauf. Aber selbst wenn Umsatzsteuerpflicht bestehen würde, kann auch die Stiftung die Kleinunternehmerregelung nach § 19 USDG in Anspruch nehmen. Als Folge muss sie keine Umsatzsteuer ausweisen und abführen. Voraussetzung ist, dass sie weniger als 22.000 Euro an umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen im letzten Jahr hatte und voraussichtlich weniger als 50.000 Euro im laufenden Jahr hat. Damit muss man sich im Regelfall bei kurzfristiger Vermietung, Garagen und Stellplätzen auch keine Gedanken machen. Als vierte relevante Steuer gibt es nun die Erbersatzsteuer. Und das ist eine wirkliche Besonderheit der Familienstiftung. Es ist so, mit der Gründung einer Familienstiftung schafft man eine eigene Person, die Vermögen tragen kann, das weiterhin der Familie zugutekommt. Die Stiftung an sich kann aber nicht sterben. Sie ist ja für die Ewigkeit gemacht. Praktisch bedeutet das, dass man die Erbschaftssteuer umgehen könnte, indem man sein Vermögen auf eine Familienstiftung auslagert. Der Fiskus fand es natürlich nicht gut. Entsprechend wurde schon vor Jahrzehnten eine eigene Regelung im Erbschaftssteuergesetz eingeführt, nach der man die Stiftung fiktiv alle 30 Jahre sterben lässt. Damit muss die Stiftung nach jeweils 3 Jahrzehnten ihr Vermögen mit Erbschaftssteuer besteuern. Die Familienstiftung erhält dafür zwar auch Freibeträge, und zwar in der Höhe, wie man sie auch bei der Erbschaftssteuer hätte, wenn man an 2 Kinder vererbt, Da hat man als Elternteil jeweils 400.000 Euro steuerfrei, womit 800.000 Euro bei der Familienstiftung auch steuerfrei sind. Aber alles, was darüber hinausgeht, wird je nach Vermögenshöhe in Stufen beginnend mit 7% besteuert. Je größer das Vermögen, desto höher der Steuersatz, der steigt dann bis auf 30% an. Die Erbersatzsteuer muss man also aktiv als Ausgabe einkalkulieren, denn sie wird sicher anfallen. Zudem muss man sich noch mindestens zu einem weiteren Zeitpunkt Gedanken über die Erbschaft und Schenkungssteuer machen. Und das ist nämlich bei der Gründung. Wenn Interesse besteht, mache ich Ihnen dazu und zur Erbersatzsteuer aber auch noch gerne ein weiteres Video. Lassen Sie es mich einfach in den Kommentaren wissen. Nachdem wir jetzt einen Überblick über die relevanten Steuern haben, werfen wir als nächstes einen Blick auf die Besteuerung des Einkommens. Nur indem wir wissen, dass Körperschaftssteuer nämlich anfällt, ist es noch nicht getan. Die Familienstiftung kann in Deutschland grundsätzlich fast alle Einkunftsarten haben, die wir als Privatpersonen auch haben. Die Einkunftsarten, das sind schlicht Kategorien, die der Gesetzgeber einmal festgelegt hat, um verschiedene Regeln für die Berechnung des Einkommens festzulegen. Je nachdem, welche Einkunftsart die Stiftung hat, darf sie höhere und niedrigere Ausgaben geltend machen, bekommt besondere Steuerfreiheiten und bezahlt in Folge mehr oder weniger Steuern. Die möglichen Einkunftsarten sind Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit, Kapitaleinkünfte, Vermietung, Verpachtung und die sonstigen Einkünfte, wie sie bei einem privaten Veräußerungsgeschäft entstehen, wenn man Immobilien innerhalb von 10 Jahren kauft und verkauft. Benutzt man die Familienstiftung als Investmentvehikel, werden grundsätzlich 3 von diesen Kategorien wichtig sein. Das sind einmal die Vermietung und Verpachtung, denn dann die Kapitaleinkünfte und als drittes das private Veräußerungsgeschäft im Rahmen der sonstigen Einkünfte. Bei allen dreien gelten zunächst dieselben Regeln wie bei uns Privatpersonen. Sie können Ihre Vermögensverwaltung also auch vollständig über eine Stiftung abwickeln, ohne dass Sie Ihr Verständnis der Steuereinkünfte grundlegend umstellen müssen. Besonders schön ist dabei, dass Immobilien nach 10 Jahren Haltedauer steuerfrei verkauft werden können. Zudem gilt bei Wertpapieren auch der Sparerpauschbetrag und die Abgeltungssteuer. Daneben gelten aber auch die Steuerregeln des Körperschaftssteuergesetzes, wie sie auch bei GmbHs gelten. Das heißt, Einzelaktien können zu 95% steuerfrei verkauft werden. Und die Erträge aus Aktien-ETFs sind zu 80% von der Körperschaftssteuer befreit. Neben diesen Steuerfreiheiten gilt trotzdem der Sparer-Pauschbetrag. Die ersten 1.000 Euro an steuerpflichtigen Kapitalerträgen sind also steuerfrei. Da ja aber auch noch ein Freibetrag bei der Körperschaftssteuer von 5.000 Euro existiert, kann sehr viel an Einkommen komplett steuerfrei gestellt werden. Ich habe Ihnen das einmal durchgerechnet. Rein an Verkäufen aus Einzelaktien können pro Jahr 120.000 Euro an Ertrag steuerfrei realisiert werden. Aus Aktien-ETFs können maximal 30.000 Euro an Dividenden oder Verkaufserlösen steuerfrei vereinnahmt werden. Wenn man aber einmal darüber nachdenkt, dann sind auch besonders Immobilieninvestitionen in der Stiftung attraktiv, da sie neben den 5.000 Euro Freibetrag auch über den niedrigen Steuersatz von 15,825% begünstigt sind. Diesen niedrigen Steuersatz bekommt man ja sonst nur über die Nutzung einer vermögensverwaltenden GmbH, die auch eine erweiterte Gewerbesteuerkürzung in Anspruch nimmt. Die Regeln da sind aber sehr, sehr strikt. Und nur ein Fehltritt und ein Verstoß gegen die Regeln der Gewerbesteuerkürzung führt zur vollen Steuerpflicht von 30% inklusive Gewerbesteuer bei der GmbH. Bei der Familienstiftung muss man dabei aber fast gar nichts beachten. Es ist also viel, viel sicherer. Gewerbesteuer fällt ja vom Grundsatz nur an, wenn man explizit ein Gewerbe betreibt. Neben dem niedrigeren laufenden Steuersatz kann die Stiftung stets nach 10 Jahren Immobilien steuerfrei verkaufen. Bei der Immobilien GmbH nur über Umwege über eine steuerfreie Reinvestition im Rahmen der 6b-Rücklage ginge. Zu den sonstigen Einkünften gehört übrigens auch der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Die Stiftung kann also auch nach einem Jahr Haltedauer Bitcoin und Ethereum steuerfrei verkaufen, so wie wir es als Privatpersonen auch können. Die reine Betrachtung der Ebene der Stiftung zeigt aber lediglich die halbe Wahrheit. Denn irgendwann soll das Geld auch in den Privatbereich, damit man sich da auch etwas Schönes leisten oder zumindest davon leben kann. Zum Zweck der Familienunterstützung und Förderung zählt meist, dass die Stiftung bestimmte Personen entweder finanziell unterstützt oder deren Kosten übernimmt. Bei den nach der Satzung begünstigten Kindern, Enkeln oder dem Stifter spricht man dabei von Destinatären, denn sie sind das Ziel der Begünstigung, die Destination, wenn man so möchte. Erhält ein Destinatär in irgendeiner Form Zuwendungen, erzielt er steuerlich gesehen Kapitaleinkünfte. Das bedeutet, er muss auf den Wert der erhaltenen Leistungen Kapitalertragssteuer in Höhe von 26,375% bezahlen. Genauso wie Sie es vielleicht auch von Dividenden gewohnt sind. Da es sich nun um Kapitalerträge handelt, hat der Empfänger aber auch 2 Begünstigungen. Einmal erhält er auch den Sparerpauschbetrag. Das heißt, die ersten 1.000 Euro für den Empfänger an Kapitalertrag pro Jahr sind steuerfrei. Und falls sein sonstiges Einkommen als Privatperson so niedrig ist, dass sein persönlicher Steuersatz niedriger als 26,375% ist, kann er die günstiger Prüfung beantragen. Für Privatpersonen gilt ja, dass sämtliche erzielte Einkünfte in einen Topf kommen und addiert werden. Nachdem man von dieser Summe Sonderausgaben wie bezahlte Krankenversicherungsbeiträge, außergewöhnliche Belastungen oder ähnliches abgezogen hat, wird aufgrund der Steuerstufen dann geprüft, wie hoch die Einkommenssteuer ist. Der Grundfreibetrag von derzeit 11.600 Euro an Einkommen bleibt steuerfrei. Danach steigt die Steuer von 14% auf 24% an und anschließend bis auf 42% bzw. 45% an Reichensteuersatz plus Solidaritätszuschlag. Kapitaleinkünfte bleiben bei diesem Prozedere aber grundsätzlich außen vor. 26,375% gelten fast immer, sind fix. Außer eben, man beantragt, dass geprüft wird, ob der persönliche Steuersatz inklusive der Kapitalerträge unter den 26,375% liegt. In diesem Fall wird dann der niedrigere persönliche Steuersatz auf alles angewandt. Und das wird regelmäßig bei niedrigen Einkünften der Fall sein, besonders bei Kindern, Schülern, Studenten oder Rentnern, die ja keine hohen Einkünfte haben. Unter Umständen fällt dabei gar keine Einkommenssteuer an, wenn das Einkommen des Destinatärs zum Beispiel unter dem Grundfreibetrag von rund 11.600 Euro liegt. Gerade in Phasen, in denen man selbst als Empfänger kein anderes oder nur ein geringes Einkommen hat, lohnt sich also die finanzielle Unterstützung durch die Familienstiftung. Wichtig zu wissen ist, dass aber im Regelfall zunächst die Kapitalertragssteuer von der Stiftung abgeführt werden muss. Die Steuer gibt es dann erst mit der Einkommenssteuererklärung zurück. Neben solchen Zuwendungen im Rahmen des Zweckes gibt es noch weitere Möglichkeiten, Geld aus der Stiftung zu holen. Ich habe Ihnen einmal drei zusammengestellt. Als erstes kann die Stiftung einen als Arbeitnehmer einstellen. Das führt auf der Ebene der Stiftung zu steuermindernden Ausgaben und auf der Ebene des Arbeitnehmers zu steuerpflichtigen Einnahmen. Es kann also sinnvoll sein oder auch nicht, je nachdem, wie die sonstige Situation als Privatperson eben aussieht. Zudem fallen unter Umständen Sozialversicherungsbeiträge an, die man nicht mehr erstattet bekommt, wenn die halt weg sind. Also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Muss man sich also durchrechnen. Dann als zweites kann die Stiftung Darlehen vergeben. Das macht immer dann Sinn, wenn man als Privatperson zum Beispiel in Immobilien investieren möchte und das Geld der Stiftung nutzen will. Das Darlehen ist zunächst steuerfrei bei der Auszahlung, aber muss verzinst werden und irgendwann zurückbezahlt werden. Das heißt, man kreiert im besten Fall einen steuermindernden Abzug der Zinsen beim Darlehensnehmer, auf den der dann 42% plus minus an Steuern zurückerhält. Die Stiftung als Darlehensgeber versteuert die Zinsen als Kapitaleinkünfte, entweder gar nicht, weil sie unter dem Sparerpauschbetrag, dem Jahresfreibetrag von 5.000 Euro liegen, oder mit 15,825%. Die Differenz zwischen diesem Steuernachlass als Privatperson und der Steuerzahlung der Stiftung ist in Folge eine tatsächliche Steuerersparnis, weil man ein Steuergefälle kreiert. Seine Stiftung so als Bank zu nutzen, ist also ein sehr cleverer Weg, um seine Steuern zu senken. Und als drittes kann man auch Immobilien oder andere Wirtschaftsgüter an die Stiftung vermieten. Auch hier gibt es interessante Steuersparmöglichkeiten. In der Gesamtschau kann man als Schlussfolgerung aber sagen, dass man für die wahre Steuerbelastung beide Ebenen, also die Ebene der Stiftung und die Ebene des Begünstigten, anschauen muss. In der Summe ist es in vielen Fällen so, dass der Steuervorteil nämlich gar nicht mehr so groß ist, wenn das Einkommen durch beide Ebenen durchgeleitet wird. Wirklich Steuern spart man hingegen, wenn man clevere Steuergefälle baut oder das Geld lang in der Stiftung lässt, damit es dort steuerlich begünstigt, isoliert Zinseszinsen erwirtschaften kann. Sie haben es schon gemerkt, all diese Vorteile kann es nicht ohne einen Preis geben. Dieser Preis ist neben der Eigentumsaufgabe, dass deutlich mehr Pflichten entstehen. Die Familienstiftung muss als erstes dem Regierungspräsidium als Stiftungsaufsichtsbehörde einmal jährlich ihre Erträge und Ausgaben im Rahmen einer Ertragsaufstellung darlegen, sowie ihr Vermögen in einer Übersicht zusammenstellen. Dazu kommt gegebenenfalls ein Lagebericht über die Verwendung des Vermögens. Neben dem Regierungspräsidium will aber meist auch das Finanzamt wissen, wie es um die Finanzen bestellt ist. Steuerlich gilt, seine Körperschaftssteuererklärung immer dann einzureichen ist, wenn das Einkommen der Stiftung über den 5.000 Euro an Freibetrag liegt. Liegt es unter dem Freibetrag, besteht keine Pflicht zur Einreichung. Wird ein Gewerbe betrieben, muss zudem eine Gewerbesteuererklärung eingereicht werden. Und das Gewerbe löst auch die Verpflichtung zur Einreichung einer Gewinnermittlung in Form einer Einnahmenüberschussrechnung oder einer Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung aus. Besteht Umsatzsteuerpflicht, sind eine Umsatzsteuerjahreserklärung und gegebenenfalls monatliche und quartalsmäßige Voranmeldungen einzureichen. Dann für die Zuwendungen an die Destinatäre sind Kapitalertragssteueranmeldungen zu erstellen. Und jedem Empfänger muss eine ordentliche Kapitalertragssteuerbescheinigung ausgestellt werden, damit der dann bei seiner Steuererklärung das Ganze einreichen kann, um die Kapitalertragssteuer zurückzubekommen. Und einmal bei der Gründung muss für erbschaftssteuerliche Zwecke eine Aufstellung über das gestiftete Vermögen eingereicht werden. Und selbstverständlich, wenn die 30 Jahre abgelaufen sind, ist eine Steuererklärung für die Erbersatzsteuer zu erstellen. Abgesehen davon ist die Familienstiftung aber recht verschont von vielen Pflichten und bleibt auch sehr anonym. Das Handelsregister, was ja von jeder GmbH eine Bilanz möchte, sieht im Regelfall zum Beispiel gar nichts von der Stiftung. Lediglich das Transparenzregister möchte eine Meldung, wer von der Stiftung begünstigt ist. Ich hoffe, diese Grundlagenübersicht bringt Sie schon mal weiter. Falls Sie als Unternehmer aber noch gar nicht an den Punkt angekommen sind, genügend Vermögen zu haben, um es durch eine Stiftung schützen zu müssen, sondern erst noch Vermögen aufbauen wollen, habe ich genau für diesen Zweck ein Buch für Sie geschrieben, wie Sie als bodenständiger Unternehmer Ihre Steuerlast mit einer cleveren Strategie auf ein Minimum reduzieren können, um dann aus den Ersparnissen mit steueroptimierten Investitionen effizient Vermögen aufzubauen. Das E-Book dazu würde ich Ihnen gerne schenken. Sie finden den Link dazu unten in der Beschreibung. Klicken Sie drauf. Ich hoffe, es bringt Sie weiter. Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen. Ihr Erik Preusche.